Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Künstliche Intelligenz drängt in alle Lebensbereiche, auch in die Bildung. Aber ohne Reflexion könnte das schiefgehen. Wie viel künstliche Intelligenz verträgt die Bildung? Darum geht es gleich bei uns. Außerdem, passend zur Vergabe der Abi-Zeugnisse, hat das Zentrum für Hochschulentwicklung die Ergebnisse des Numerus Clausus-Check veröffentlicht. Das und mehr bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Künstliche Intelligenz soll dafür sorgen, dass Deutschland im Zeitalter der Algorithmen innovativ und wettbewerbsfähig bleibt. Weshalb die Bundesregierung vor einem halben Jahr die nationale Strategie zur KI beschlossen hat. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Bildungssystem, doch über künstliche Intelligenz in der schulischen Bildung wird bislang zu wenig geredet. Das findet auch der Stifterverband, der heute Morgen in Berlin zu einem Bildungsfrühstück Ute Schmid eingeladen hat. Ute Schmid, Professorin für angewandte Informatik an der Universität Bamberg. Sie positioniert sich klar und sagt, es braucht Cognitive Enhancement statt digitaler Verdummung. Ich habe Frau Schmid vor der Sendung gefragt, wie das zu verstehen ist, denn Cognitive Enhancement wird ja meist damit verbunden, dass jemand versucht, mit Psychostimulanzien oder anderen Mittelchen seine geistige Leistungsfähigkeit zu steigern. So aber ist es vermutlich nicht gemeint.
Das stimmt. Ich meine das anders. Ich glaube, dass KI mit den vielen Möglichkeiten, die sie bietet, Menschen helfen kann, Komplexität besser zu meistern, sodass Mensch und KI gemeinsam in bestimmten komplexen Bereichen mehr lernen und mehr verstehen können, hoffentlich als der Mensch alleine.
Künstliche Intelligenz in der Schule, das ist so Ihr Fokus. Wozu kann denn künstliche Intelligenz im schulischen Bereich nützlich sein?
Da denke ich, kann man sich Verschiedenstes überlegen. Vermutlich denkt man immer schneller an die sogenannten MINT-Fächer, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, dass KI vielleicht da helfen kann. Und tatsächlich möchte ich auch mit so einem Beispiel mal anfangen. Stellen Sie sich vor, ein Kind in der Grundschule, etwa dritte Klasse, lernt schriftlich subtrahieren. Die Lehrkraft hat eine volle Klasse, hat wenig Zeit, um individuell Diagnosen zu treffen, ob ein Kind ein bestimmtes Verständnisproblem hat. Das heißt, wenn das Kind seine Aufgaben falsch macht, würde die Lehrkraft vermutlich nur den Rotstift ansetzen und sagen, Lösung ist falsch. Mhm. Hätte die Lehrkraft Zeit, würde sie aber vielleicht sehen, dass das Kind tatsächlich immer systematisch die kleinere Ziffer von der größeren abzieht, egal ob die oben oder unten steht. Das heißt, hätte die Lehrkraft das erkannt, könnte sie ganz gezielt Beispielaufgaben geben und Hinweise, dass das Kind diese Fehlkonzeption überwindet. Und genau dafür habe ich ein intelligentes Tutorsystem entwickelt, das eben Individualdiagnosen beim schriftlichen Subtrahieren treffen kann. Das kann man natürlich auch auf andere Bereiche übertragen, etwa den Sprachunterricht bei Grammatikfehlern.
Das heißt, künstliche Intelligenz ersetzt sozusagen einen Teil der Lehrer. Wenn man das zuspitzt.
Das wäre mir jetzt nicht so ganz recht. Also generell ist es ja häufig so, dass in ingenieurswissenschaftlich getriebenen Entwicklungen man denkt, wenn der Mensch stört oder wenn er einsparbar ist, dann nehmen wir ihn out of the loop. Das wäre eben aber genau das, was ich unter künstlicher Verdummung verstehen würde. Das heißt, man nimmt den Menschen raus. Also beispielsweise, man ersetzt die Lehrkraft.
Das wollen Sie auf keinen Fall. Sie wollen ihn unterstützen.
Ich will genau die Lehrkraft unterstützen. In diesem Fall könnte sich die Lehrkraft eben um andere Teile des Lernens kümmern und Teile des Unterrichts durch so ein intelligentes System unterstützen lassen. Und in der Kombination, denke ich, könnte das einen guten Mehrwert geben.
Bildung erfolgt ja nun nicht nur in der Schule, sondern auch in der Berufsausbildung, in der Weiterbildung. Ja, lebenslanges Lernen gehört auch dazu. Wie kann da die künstliche Intelligenz zur Bildung beitragen und nicht zur digitalen Verdummung?
Ich glaube, dass hier wichtig wäre, dass die KI immer dann ergänzt, wenn Komplexität sehr groß ist und ansonsten aber den Menschen ihre Aufgaben lässt und sie dort, wo es schwierig wird, eher monitort und dann vielleicht tatsächlich Personen, die in ihrem Beruf noch unerfahren sind, im Sinne von einem Training unterstützt. Auch hier hätte ich ein eigenes Problem. Projekt anzubieten, um das ein bisschen zu schildern. Zusammen mit Kollegen von der Psychologie erforschen wir den Bereich Schmerzerkennung aus Mimik. Und das ist hochrelevant, etwa im Bereich von Altenpflege oder auch generell in Krankenhäusern. Viele Pflegekräfte erkennen nicht unbedingt, ob ein Mensch, der sich gerade nicht gut sprachlich äußern kann, etwa postoperativ oder weil er kognitive Beeinträchtigung hat, erkennen nicht, ob die Person gerade Schmerz hat. Teilweise wird gerade im Bereich bei demenzkranken Personen vermutet, die Person sei eher aggressiv oder ärgerlich. Wir haben ein System, das lernt, Gesichtsmimik relativ zuverlässig zu klassifizieren und kann dann im entsprechenden Punkt Hinweise geben an die Pflegekraft. Herr Meier ist gerade gar nicht ärgerlich. Schau mal genau hin, wenn der die Augen auf diese Art zusammenzieht und gleichzeitig den Mund anspannt, dann hat Herr Meier Schmerzen.
Also auch da wieder Unterstützung, nicht ersetzen des Menschen.
Richtig.
Jetzt ist heute der nationale MINT-Gipfel. Sie hatten schon die MINT-Fächer angesprochen vorhin. MINT-Frauen gewinnen und halten ist dort ein ja wichtiges Thema. Was hat Sie für einen MINT-Beruf begeistert und weshalb sind Sie geblieben?
Ja, also mich hat tatsächlich erstmal interessiert und fasziniert die unglaubliche Flexibilität und Mächtigkeit des menschlichen Lernens. Deswegen habe ich eigentlich vor allem Psychologie studiert. Also ich bin da vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich wollte wirklich von vornherein eher in die wissenschaftliche Richtung, in die Kognitionsforschung und habe dann gemerkt, dass mich an der Informatik allgemein interessiert, der Teil, der formal und algorithmisch ist. Denn im Vergleich zu vielen anderen Bereichen hat man an manchen Punkten zumindest ganz klare Ziele erreicht. Wenn Sie jetzt im Bereich Psychologie forschen, dann bleiben immer in der empirischen Forschung Fragen offen, was auch spannend ist. Aber ich finde es sehr befriedigend in der Informatik, dass man an manchen Stellen einfach sagen kann, so und das ist bewiesen oder das läuft. Und
harte
das
Fakten.
Hält mich da. Ja.
Aber es bringt Ihnen sicherlich auch einen Vorteil, dass Sie bei Ihren Forschungen zur künstlichen Intelligenz nicht nur Informatikerin, sondern auch Psychologin sind, oder?
Richtig. Also ich glaube, dass gerade im Bereich künstliche Intelligenz es generell sehr gut ist, wenn man einen interdisziplinären Hintergrund hat. Das kann wie bei mir die Psychologie sein, das können aber auch Neurowissenschaften sein, Pädagogik, Philosophie. Diese Disziplinen treffen sich ja traditionell im Bereich Kognitionswissenschaften wieder. Ich glaube aber auch generell, dass KI, wie es jetzt zunehmend eben wirklich in alle Lebensbereiche vordringt, nie isoliert betrachtet werden darf. Ich glaube, der Diskurs mit vielen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft ist hier äußerst wichtig, sei es im Bildungsbereich, aber auch in anderen Bereichen.
Ein deutlicher Appell von Ute Schmid, Diplompsychologin und Professorin für angewandte Informatik an der Uni Bamberg. Wie lässt sich Bildung so gestalten, dass sie möglichst alle mitnimmt, allen zugänglich ist? Die Bewegung Open Education will dies durch neue partizipative Lernsituationen erreichen, durch ein gemeinschaftliches Entwickeln von Lern- und Lehrinhalten und vor allem durch frei zugängliche Bildungsmaterialien. Gestern lud sie in Berlin zum Forum Open Education und neben Diskussionen zeigte eine kleine Ausstellung mit verschiedenen Initiativen, welche Quellen und Ressourcen es bereits heute gibt. Dieter Nürnberger hat sich das vor uns angeschaut.
Da ist zum Beispiel Lisa Passing. Sie informiert über ein Programm namens Datenschule. Es geht um Umweltdaten, die auch in der Bildung eine immer größere Rolle spielen, veröffentlicht beispielsweise von Behörden.
Bei uns geht es um Daten, offene Daten, aber auch nicht nur, wo gibt's das oder was ist das, sondern auch, wie gehe ich mit Daten um? Also Analyse, Visualisierung, die ganze Bandbreite von, was muss ich alles tun und können, um am Ende die Informationen zu bekommen, nach der ich gesucht habe.
Die Bewegung Open Education verfolgt die Idee einer neuen Art der Informationserstellung und Vermittlung, vor allem einer internetbasierten Wissensvermittlung. Es ist die Abkehr vom klassischen Frontalunterricht im Klassenzimmer, umschreibt Maximilian Vogt von der Open Knowledge Foundation Deutschland die Idee.
Es geht darum, den Unterricht so zu gestalten, dass sich Schüler und Schülerinnen nach ihren eigenen Lernzielen einen Lernweg bahnen können, wodurch dann Kompetenzen sich entwickeln, die eben genau das ermöglichen, nämlich Partizipation in der Gesellschaft, sich nach seinen eigenen Bedürfnissen zu entwickeln.
Freies Wissen, offene Daten, mehr Transparenz und Beteiligung. Die ausschlaggebende Idee hierbei sei, Bildungsmaterialien für vielfältige Nutzungen freizugeben. Maximilian Vogt.
Da ist unsere Forderung, dass wenn eben Materialien geschaffen werden, insbesondere eben durch die öffentliche Hand gefördert, dann sollen sie unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden.
Auf dem Bildungsbereich übertragen geht es also auch um eine Ergänzung klassischer Bildungsmedien. Gelernt und gelehrt wird vernetzt, sagt Birke Bull-Bischof, die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag. Sie kam aus Interesse zum Forum Open Education. Sie sieht vor allem neue Freiheiten für den Lehrbetrieb.
Man kann auf Plattformen miteinander lernen. Für Inklusion ist das eine ganz wichtige Sache, weil Lehrkräfte die Möglichkeit haben, auch Bildungsangebote zu individualisieren. Ich weiß genau, den interessiert das. Oder die hat da ihre Schwierigkeiten oder auch ihre Stärken. Und Lehrkräfte haben die Möglichkeit, darauf einzugehen. Das ist eine unglaublich faszinierende Angelegenheit.
Ein Knackpunkt in der gegenwärtigen Diskussion ist die Qualität der offenen Bildungsmaterialien. Der Markt wächst, doch droht, wie Kritiker anmerken, hier ein worldwide Wildwuchs. Die Linken-Abgeordnete sagt, dass das klassische Schulbuch längst Konkurrenz bekommen hat.
Jetzt haben wir mit Lehrmaterialien zu tun, die sich ständig verändern. Und darin liegt ja auch gerade die Qualität. Dass also Kinder mitverändern können und Lehrkräfte, dass sie teilhaben können. Wie sichern wir Qualität? Eine Idee ist in der Tat Schwarmintelligenz, wenn man davon ausgeht, es wird einfach besser, wenn es viele nutzen. Aber ich glaube, da sind noch offene Fragen, die man diskutieren muss.
Brauchen offene Bildungsmaterialien also mehr Kontrolle? Luca Mollenhauer vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation hält zumindest eine Qualitätsbewertung für sinnvoll.
In vielen Fällen sind die Lehrerinnen und Lehrer selbst am qualifiziertesten, Materialien auch bewerten zu können. Das heißt, dass man hier beispielsweise über die Landesbildungsserver, wo ja meist auch Abgeordnete Lehrer tätig sind, man so eine kooperative Redaktion beispielsweise einrichten könnte, die dann auch die Bewertung von Materialien vornimmt.
Die Große Koalition bekennt sich immerhin im Koalitionsvertrag zur Verbreitung von freien Lern- und Lehrmaterialien. In der Praxis aber gäbe es auch bei den Lehrenden noch Vorbehalte. Und dies sei übrigens keine Generationenfrage.
Es zeigt sich im Gegenteil, dass insbesondere Lehramtsstudierende tendenziell größere Aversionen gegenüber digitalen Medien und digitalen Unterrichtsbausteinen haben als ihre anderen Studienkollegen. Und somit müssen wir hier gezielt eben auch in die Lehramtsausbildung gehen und auch in die Lehrerfortbildung, um eben auch diejenigen abzuholen, die schon seit vielen Jahren im Schuldienst sind.
Die diesjährigen Abiturzeugnisse sind zum Teil schon oder werden in diesen Tagen überreicht. Und wer studieren möchte, schaut sich jetzt schon um. Rund 500.000 Studierende werden zum Wintersemester an den deutschen Hochschulen erwartet. Für die neuen Erstsemester sind diesmal etwas mehr als 40% aller Studiengänge zulassungsbeschränkt. Das ist der Durchschnittswert, der natürlich von Uni zu Uni und Bundesland zu Bundesland variiert. Kurt-Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulentwicklung in Göttingen war mit dem sogenannten Numerus Clausus-Check befasst, der heute veröffentlicht wurde. Insgesamt gibt es da einen Rückgang bei den Zulassungsbeschränkungen der Unis von 0,4%, ein leichter positiver Trend. Also, woran liegt's, Herr Hachmeister?
Also erstmal die Studierendenzahlen, die stagnieren derzeit auf recht hohem Niveau. Ich habe ja gerade gesagt, so etwa 500.000 Studienanfänger pro Jahr, aber es werden im Moment nicht mehr. Und das war in den vergangenen Jahren ein bisschen anders. Man hat das Gefühl, dass die Hochschulen sich langsam jetzt auf diesen Ansturm der Studierenden eingestellt haben und dann entsprechende Studienangebote erweitert haben, sodass da jetzt Angebot und Nachfrage besser ins Gleichgewicht kommen.
Dennoch, 4 von 10 Studiengängen sind zulassungsbeschränkt. Das ist ja eine ganze Menge, fast jeder zweite Studiengang.
Zunächst mal ist es ja so, dass eine Zulassungsbeschränkung ja nicht heißt, dass man da nicht studieren kann, sondern dass unter den Bewerbern, die sich dafür bewerben, dann ausgewählt wird, wer den Studienplatz bekommt. Das kann ja mal eine schärfere Auswahl sein oder eine weniger scharfe Auswahl, dass fast alle genommen werden. Und diese 60% Studiengänge, die dann eben zulassungsfrei sind, bei denen bedeutet das, dass man, wenn man sein Abitur hat, gegebenenfalls noch irgendwie einzelne besondere Voraussetzungen erfüllt, zum Beispiel, dass man einen Fremdsprachentest nachgewiesen hat oder ein Vorpraktikum, dann kann man einfach zur Hochschule hingehen, unabhängig davon, wie viele Leute noch kommen, und sich einfach dort anmelden für diesen Studiengang. Und bei den anderen 40% muss man sich eben bewerben und darauf hoffen, dass man genommen wird. Und dann gibt es auch noch den Unterschied zwischen verschiedenen Fächern. Also es gibt Fächer, nur relativ wenige Fächer, wie Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, wo es tatsächlich an allen Universitäten oder allen Hochschulen in Deutschland eine Beschränkung gibt. Das heißt, man muss sich hier zentral bewerben und hoffen, dass man an einer Hochschule dann einen Platz bekommt. Und in den ganzen anderen Fällen ist es so, dass an manchen Hochschulen ein NC besteht und an anderen nicht. Das heißt, wenn man nicht so ein gutes Abitur hat, muss man sich einfach die Hochschule aussuchen, die eben keine Zulassungsbeschränkung hat, beziehungsweise da wo der Bewerberandrang nicht so besonders hoch ist.
Jetzt gibt es zum Beispiel Universitäten wie Hannover, da sind es 85% Fächer, die zulassungsbeschränkt sind. Dagegen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern Universitäten, die haben nur eine Beschränkung von knapp 20%. Ist damit für den Studierenden eigentlich auch eine unterschiedliche Qualität messbar? Oder kann man sagen, das ist eigentlich egal, an welcher deutschen Universität ich studiere, im Bachelor zumindest erstmal?
Ja, es gibt keine grundsätzlichen Qualitätsunterschiede zwischen den deutschen Universitäten. Und man kann auch letztlich nicht von der Zulassungsbeschränkung jetzt auf eine besonders hohe Qualität schließen. Ja, sondern das ist zunächst einmal das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Das heißt, es kann entweder zu wenig Angebot für die hohe Nachfrage sein oder eine hohe Nachfrage für das geringe Angebot. Und so tendenziell kann man auch sagen, dort, wo die Nachfrage besonders hoch ist, wo tatsächlich ein NC eingeführt wird, bedeutet das auch, dass die Studienplätze bis zum letzten Platz besetzt werden müssen. Ja, genau, das bedeutet nämlich NC, dass man irgendwie eine Grenze festlegt und man sagt, 100 Studierende können wir nehmen, aber der 101., der wäre jetzt zu viel. Und dann werden tatsächlich alle Plätze auch besetzt. Insofern bedeutet ein Studiengang mit NC auch, dass es da wirklich voll ist. Und ein Studiengang ohne NC, dass da die Betreuungsrelation einfach besser ist.
Sie haben nicht nur untersucht, wie die Zulassungsbeschränkung bei Studiengängen an Universitäten ist, sondern auch an Fachhochschulen. Und da sind die Zulassungsbeschränkungen deutlich höher. Wie kommt das?
Ja, also meine Vermutung an den Fachhochschulen liegt es daran, dass die einfach ausschließlich Studiengänge oder Studienfächer anbieten, wo es auch eine hohe Nachfrage gibt. Das ist eben auch die Spezialität der Fachhochschulen, dass sie eben die meiststudierten Fächer BWL und Ingenieurwissenschaften anbieten und andere Fächer, insbesondere in den Geisteswissenschaften, die sind dann auch mal zulassungsfrei. Solche Studiengänge gibt es an Fachhochschulen nicht. Also die Fachhochschulen passen ihr Angebot sehr flexibel an die Nachfrage an und sehen eben auch zu, dass ihre Studiengänge dann auch gefüllt sind.
Jetzt haben wir diese Woche bei Campus und Karriere einen Bologna-Schwerpunkt. 20 Jahre nach Beginn des Bologna-Prozesses fragen wir danach, was hat er gebracht? Und dazu gehört natürlich auch, dass es einen NC, einen Numerus Clausus, nicht nur für den Beginn eines Bachelorstudiums geben kann, sondern auch für den Master. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Ein Manko im System?
Es gibt sicherlich einzelne Studiengänge an einzelnen Hochschulen, wo einfach, wenn sie jetzt 50 Plätze haben und es bewerben sich 200 Leute, wenn sie die jetzt alle zulassen würden, dann würde man keinen Fuß mehr an den Boden bekommen. Und da ist es sinnvoll, dass man dann sagt, okay, hier, wir können 50 Leute nehmen und die anderen müssen dann sich von anders einen Master suchen. Also es gibt ja insgesamt, gibt es ja eigentlich genügend Studienplätze für einen Master, aber natürlich nicht in jedem einzelnen Masterstudiengang, in jeder einzelnen Hochschule.
Also es gibt für jeden genug, man muss einfach nur gucken, wo.
Genau, bis auf die bundesweit zulassungsbeschränkten Fächer, da ist natürlich insgesamt ein Mangel. Aber abgesehen von diesen wenigen Fächern gibt es eigentlich für jeden einen Platz irgendwo an einer Hochschule in Deutschland.
Jetzt nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Mancher möchte ins Lehramt wechseln. Lehrer werden dringend gebraucht und kann es nicht, weil es einen NC gibt. Müsste es da nicht für bestimmte Fächer eine Härtefallregelung geben?
Ja. wenn man das machen möchte, dann muss man eher damit reagieren, dass man mehr Kapazitäten schafft, aber nicht, dass man einfach sagt, okay, wir haben zwar keine Kapazitäten, aber wir können trotzdem alle aufnehmen. Das halte ich nicht für sinnvoll.
Darin steckt eine klare Forderung an die Bildungspolitik, mehr Kapazitäten, zum Beispiel für Lehramtsstudiengänge. Das war Kurt Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulentwicklung in Göttingen zum heute veröffentlichten Numerus Clausus-Check. Und jetzt blicken wir nach Frankreich.
Campus und Karriere. International.
Während für viele Studierende das Erasmus-Semester schon fast die Regel ist, haben diejenigen, die einen Ausbildungsberuf erlernen, es deutlich schwerer, einen Auslandsaufenthalt zu organisieren. Es gibt aber Betriebe und Berufsschulen, denen es wichtig ist, dass ihre Azubis die Ausbildung und das Arbeiten in einem anderen Land kennenlernen und die einen Austausch anbieten. Sabine Wachs hat Lehrlinge aus Augsburger Kfz-Werkstätten zu den Partnerbetrieben nach Frankreich begleitet.
In der großen Übungswerkstatt des Ausbildungszentrums Gerac in Argenteuil bei Paris fachsimpeln Clément und einer der deutschen Azubis vor einer offenen Motorhaube. Die beiden Auszubildenden sprechen die Sprache ihres Partners nicht, sie verständigen sich auf Englisch, zur Not auch mal mit Händen und Füßen. Clément, ein junger Franzose, 16 Jahre alt, war im vergangenen Jahr 2 Wochen lang in Augsburg. Ich habe mir Deutschland als Austauschland ausgesucht, weil es dort sehr schöne Autos gibt. Ich mag die Autos in Deutschland wirklich sehr. Insgesamt 7 Franzosen und 7 deutsche Azubis sind an dem Austausch zwischen Argenteuil und Augsburg beteiligt. 2 Wochen lang haben Clément und seine französischen Kollegen in einer deutschen Autowerkstatt mitgearbeitet und das deutsche Ausbildungssystem, Berufsschule und gleichzeitig auch Arbeiten kennengelernt. Jetzt sind die Deutschen in Paris und Christoph und seine Kollegen wohnen im Internat, das an die französische Berufsschule angeschlossen ist. Sie arbeiten in verschiedenen Betrieben als Praktikanten und sie fühlen sich gut aufgehoben.
Am ersten Tag kommt man so rein, lernt sich ein bisschen kennen und ich habe auch jemanden, der Englisch spricht, damit kann man sich auch immer verständigen. Das heißt, wenn jemand eine Frage hat, tut man sich halt mal kurz unterhalten. Das finde ich wirklich gut hier.
Eine Woche Sprachkurs mit den französischen Kollegen gab es im Vorfeld. Wirklich gereicht, um in die Sprache einzusteigen, hat das zwar nicht, erzählt Christoph, aber das sei auch nicht das, was zählt, sagt Lehrerin Sonja Eibelschleifer. Ihr ist es wichtig, dass die jungen Menschen Erfahrungen sammeln, neue Eindrücke und Einblicke bekommen. Von daher ist sie froh, dass es seit einiger Zeit auch Austauschprogramme für Azubis und nicht nur Erasmus für Studenten gibt.
Man spricht ja immer so vom internationalen Arbeiten, Globalisierung und sowas und denkt, da ist es wirklich mal ein guter Schritt in die Richtung, dass man es nicht nur Studenten, sondern auch gerade Leute, die ja vielleicht selber mal eine Firma gründen und dann Austausch machen oder in irgendeiner Firma sitzen und mit französischen Kollegen zu tun haben, das ist einfach schönerer, ja, Hintergrund dann.
Unterschiedliche Arbeitsweisen, unterschiedliche Ausbildungssysteme, ein neues Land, eine fremde Sprache, eine andere Kultur. Das alles nehmen die Azubis wie Christoph oder auch Clément aus diesem Austausch mit. Delphine Hartmann, Ausbildungsleiterin auf französischer Seite, sieht vor allem, dass der Austausch ihre Schüler offen für Neues gemacht hat. Bevor es losgeht, sind die Schüler immer etwas ängstlich, oft haben sie Vorurteile, aber der Austausch hilft. Clément zum Beispiel wird nun wieder für ein Praktikum ins Ausland gehen. Das ist natürlich ein wunderbarer Erfolg dieses ersten Austauschs. Möglich gemacht hat diese und andere deutsch-französische Begegnungen die Organisation Pro Tandem. Als deutsch-französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung unterstützt sie die Berufsschulen bei der Organisation und bei der Finanzierung. Trotzdem braucht es sowohl engagierte Lehrer als auch engagierte Azubis. Denn der Schritt, 2 Wochen ins Ausland zu gehen, ohne Sprachkenntnis, ist ein Wagnis für die jungen Menschen. Für Clément, Christoph und ihre Azubi-Kollegen war und ist es aber auch ein Gewinn.
Gestern haben wir über die Petition Stau auf der A13 berichtet. Heute hat der Verband Bildung und Erziehung den Landtag in NRW 36.000 Unterschriften übergeben. Denn in diesen Stunden entscheidet der Landtag über den Gesetzesentwurf, der dafür sorgen soll, dass alle Lehrkräfte aller Schulen den gleichen Lohn bekommen, nämlich A13. Ja, und das war's von Campus und Karriere. Mein Name ist Thekla Jahn. Gleich übernehmen hier die Kollegen von Corso Kunst und Pop. Und die nehmen türkische Fernsehserien in den Blick, denn dort sorgt Gewalt gegen Frauen für Quote.